Der neue Bundestag wird gewählt am 26. September in wenigen Tagen. Und wir haben hier den Wahlkreis 193. Neun Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Und für die Linke tritt Susanne Hennig-Welsow an. Sie ist nebenbei, und das nebenbei ist jetzt fast despektierlich formuliert, auch noch Co-Vorsitzende der Linken. Hallo erstmal.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, ist auch eine besondere Situation in dieser Funktion sozusagen, da alles gemeinsam zu haben. Fangen wir mal zufällig an, weil natürlich Sie nicht alleine kommen. Ich habe mich gefragt im Vorfeld, weil Sie gerade sagen, hier werden auch Bilder für Social Media gemacht, Rituale des Wahlkampfs, wenn man so überschreiben würde. Also wir führen hier alle 4 Jahre mit den Kandidaten des Wahlkreises Interviews und machen das gern und die Leute kommen gern. Ich frage mich nur, was sich da in den letzten 20 Jahren erstens verändert hat und B, was hat das Effekte, sind die messbar? Also dass, wenn jetzt uns jemand hört, dass jemand sagt, auch hier, die ist ja doch ganz gut, meine Stimme gebe ich der Linken. Wahrscheinlich muss es so sein, sonst würden sie es nicht machen.
Naja, Wahlkampf geht ja in erster Linie, dass man uns sieht und unsere Position sieht und dass wir natürlich darum werben, was wir inhaltlich wollen. Und das wollen wir ja nicht für uns, sondern das wollen wir für Menschen machen und für die Gesellschaft. Und da hat sich in den vergangenen Jahren schon etliches geändert. Also Social Media ist Facebook, Instagram, Twitter, TikTok spielen da eine große Rolle.
Da sind Sie ja überall dabei. Also ich TikTok zum Beispiel
TikTok
bin ich ganz weit weg.
Da bin ich wirklich zu langsam für. Aber TikTok ist doch für die jungen Leute ein wichtiges Medium. Und das darf man auch gar nicht unterschätzen. Also ich gucke ab und zu mal drauf, wie politisch auch TikTok ist. Also das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Also Social Media spielen eine große Rolle, weil Menschen das sehr unmittelbar selbst entscheiden können, wann sie welche Informationen abrufen und wen sie sich anschauen wollen. Der Klassiker, der Infostand, ist eigentlich gar nicht mehr so gefragt.
Allerdings, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, genau.
Allerdings muss ich mal sagen, in den letzten 14, 15 Tagen, wo wir auch vermehrt darüber reden, dass es ein rot-grün-rotes Bündnis geben könnte, ist das ganz anders. Also uns wird quasi die Bude eingerannt, um es mal flapsig zu sagen. Was wir als Partei wirklich neu entdeckt haben und wo der Effekt auch messbar ist, ist der Haustürwahlkampf. Da ist es relativ deutlich, dass das persönliche Gespräch und das Dasein und sich anhören zum einen die Leute dazu bewegt, nochmal über ihre Wahlentscheidung nachzudenken. Und für mich ist das besonders wichtig, weil ich tatsächlich im Leben stehe und sehe, wie die Verhältnisse tatsächlich sind und nicht nur darüber rede.
Aber wie viele machen wirklich die Haustür auf? Die SPD hat auch mal sowas gemacht, Wohnzimmerwahlkampf oder wie auch immer. Also machen da viele, klingeln sie dann und dann sagen sie, hallo, darf ich mich mal vorstellen? Und dann sagen die, ach ja, für Käffchen habe ich immer Zeit. Also lassen sie alle sie rein, ja.
Es geht gar nicht ums Reingehen, sondern wir bleiben vor der Tür. Ah, wir gehen nicht rein, weil wir natürlich auch die Privatsphäre schützen wollen. Das ist ja. Wir kriegen durchaus trotzdem die Einladung auf Kaffee und Kuchen. Das habe ich auch schon öfter mal erlebt. Aber dann schaffen wir gar nicht das Pensum. Und wir haben jetzt in meinem Wahlkreis Erfurt-Weimar ist das ja auch tatsächlich mit dem Grammetal dazwischen. Wir sind bei etwa 5000 Haustüren und ich würde sagen, davon haben mehrere hundert aufgemacht.
Aber ich meine es nicht despektierlich, weil ich habe früher mal, während ich studiert habe, als Büchervertreter gearbeitet. Das ist ja wie so ein Vertreterinnenjob. Das ist ja schon anstrengend trotzdem, oder?
Na, ein bisschen ist Politik im Wahlkampf ja auch so, dass man versucht, das, was man hat, bestmöglichst natürlich unterzubringen. Das ist ja klar. Aber an der Haustür ist es ja so, dass die Leute in der Regel schon die Plakate vor der Tür hängen haben oder wissen, dass es eine Wahl gibt. Und viele sind wirklich auch froh. Und wer die Tür zumacht, macht sie zu. Es gibt ja auch für uns kein Anrecht, reden zu müssen.
Wir hatten gleich inhaltlich keine Sorge. Ich fand es nur eben interessant. Ich bin ja auch erst vor einer Stunde in den Sender gekommen und da höre ich so Kollegen so reden und dann denke ich mir so, ja, warum erzählen Sie mir das nicht? Weil ich habe gefragt, habt ihr noch Ideen für Fragen und so? War das so, ja, es ging eben um die Richtungsentscheidung, so Stichwort Rot-Rot-Grün, ist das machbar oder nicht? Ich will auch, normalerweise ist ja klar, wird man dann sehen, wie die Verhältnisse sind und da wird man sehen, wer mit wem koaliert. Aber es war so sinngemäß so das Thema, ja, also wenn Rot-Rot-Grün rechnerisch möglich ist, dann müssen sie es auch machen. Das muss die Linke hinkriegen. Was sagen Sie dazu? Also wenn es reicht, ne? Also Sie sind ja so ein bisschen, ich sag mal, in der Falle, ne? Also Sie müssen ja trotzdem ein paar Positionen durchsetzen. Sie können ja nicht plötzlich sagen, na, die NATO ist absolut dufte und wir sind mit dabei.
Das ist eigentlich eine ziemlich spannende Frage, aber für mich natürlich einfacher zu beantworten als für andere. Ich habe hier in Thüringen 7 Jahre mitregiert. Ich habe die Fraktion geführt, ich habe die Partei in der Regierung geführt, ich habe diese Regierung mitgebildet. Also ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich Fan von einem rot-grünen Bündnis bin und weiß, was das alles leisten kann. Das sehe ich auch auf Bundesebene so. Wenn das reicht, bin ich überzeugt, dass wir auch zur Sondierung eingeladen werden. Wir bereiten das ja auch alles vor. Wir gehen ja da nicht rein und gucken mal, was da passiert, sondern wir können das Handwerk nicht. Wir bereiten uns auch inhaltlich vor. Da ist die NATO-Frage, wo ich immer drüber schmunzeln muss, weil natürlich jemand, der Bekenntnisse haben möchte zur NATO, vor allem zu dieser NATO, der kann in die Kirche gehen. Aber Politik machen heißt das Politik machen und nicht Bekenntnisse abfordern. Insofern meine Antwort zum NATO-Thema ist eigentlich ziemlich klar. Wir werden zu dieser NATO kein Bekenntnis abgeben. Aber das, um was es geht, ist doch nach Afghanistan darüber zu reden, wie wir global zu einer anderen Entspannungspolitik kommen. Also Joe Biden ist das beste Beispiel, der davon spricht, das Nation Building. Also wir schaffen die Demokratie in anderen Staaten mit Bomben, dass das nicht mehr funktioniert. Und darüber muss man reden. Und das braucht eine neue Form, auch möglicherweise dieses Bündnisses. Und wie das dann heißt, das ist mir relativ egal.
Also wir wollen natürlich nichts vorwegnehmen, das ist klar, in die Sondierungsgespräche, in die möglichen Sondierungsgespräche, muss ja auch mal schauen, wie dann alles so ist und wer mit wem. Ich glaube, alle werden miteinander reden, vorausgesetzt, sie sind im Bundestag erstmal eingezogen. Dennoch ist es, um das nochmal zu sagen, dass hier Rot-Rot-Grün in Thüringen kein Schreckgespenst mehr ist, das ist auf jeden Fall so und das ist interessant zu beobachten. Na, das war es ja mal.
Sieht das schon anders
und
aus.
Bundesweit, und das ist genau eben die Frage eben an der außenpolitischen Ausrichtung und Sie haben es ja gerade so dargelegt, da ist eben die Frage, vielleicht auch eine Formulierungsfrage.
Na, ich will es mal andersrum erklären. Ich habe kein Interesse daran, dass Deutschland mit seiner Geschichte und dem Ersten und Zweiten Weltkrieg tatsächlich ohne ein Bündnis existiert. Also ich finde, Deutschland muss immer Teil eines Bündnisses sein, eingebettet sein und Teil derer sein, die Friedenspolitik nach vorn stellen, die Entspannungspolitik nach vorn stellen, die Abrüstung wollen. Das, finde ich, ist eine Außenpolitik, über die man reden kann und muss vor allen Dingen, weil alles das, was in Afghanistan zum Beispiel gelaufen ist, ja höchst dramatisch ist, vor allem für die Menschen, die jetzt noch da sein müssen.
Wir hatten vor kurzem Anton Hofreiter hier von den Grünen, da war das noch ganz, ganz frisch, der Flug, das letzte deutsche Flugzeug gerade raus. Und er meinte dann wirklich so, ich hatte das Gefühl, das war jetzt nicht nur politisches Geplapper, er schäme sich, hat er wirklich gesagt, für die Bundesregierung. Wie haben Sie denn diese Tage erlebt, der Evakuierung? Und Ihnen wurde ja trotzdem auch vorgehalten, dass Sie bei dem Einsatz, die rauszuholen, viele Linke sich enthalten hätten. Aber wie haben Sie diese turbulenten Tage erlebt?
Na, ehrlicherweise habe ich auch mitgelitten. Also ich glaube, es gibt auch niemanden in der Bundesrepublik, der das nicht halbwegs verfolgt hat. Und heutzutage ist ja auch möglich, das quasi auf die Sekunde mitzuverfolgen. Wir hatten im Vorfeld schon als linke Fraktion einen Antrag eingebracht im Bundestag. Das hört sich jetzt so formal an. Aber wir wollten, dass die Ortskräfte mitgenommen werden, dass alle Familien mitgenommen werden, die dazugehören, niemand ausgeschlossen wird und dass man das wirklich macht. Und dann kam der Moment, wo in aller Zügigkeit die Taliban auch Kabul eingenommen haben und das Fenster war zu. Ich habe wirklich... Also ich habe wirklich gebangt. Also als dann noch der Sprengstoffanschlag, der Selbstmordattentäteranschlag kam, da war auch klar, wie gefährlich diese Situation vor Ort ist. Ich habe bei uns in der Linken dafür geworben, dass wir dem Evakuierungseinsatz zustimmen, weil ich der Auffassung war, das ist kein Kriegseinsatz. Das ist es ja auch nicht. Und natürlich müssen sich die Soldaten, die Leute da rausholen, auch ein Stückchen weit verteidigen können, logischerweise. Und er war befristet. Das waren so für mich die Gründe, warum ich gesagt habe, wir sollten da zustimmen, auch um zu zeigen, dass wir im Ernstfall stehen. Jetzt ist es so, dass wir als Parteivorstand aber entschieden haben, wir empfehlen eine Enthaltung, weil wir natürlich auch viele verschiedene Positionen in der Linken da tragen. Und das Ergebnis ist, dass 48 Abgeordnete nicht gegen den Einsatz gestimmt haben und das ist für die Linke auch schon ein Novum. Und das zeigt, dass wir durchaus ja in der Mehrheit sehen, wo wir tatsächlich uns ernsthaft entscheiden müssen. Also insofern, ich verstehe da auch die Skepsis, warum wir uns da enthalten haben. Aber Fakt ist, wenn wir in dem Moment schon an der Regierung beteiligt gewesen wären, dann hätten wir auch schon vorher umsetzen können, was wir vorher gefordert haben. Aber sei es jetzt drum, die Frage steht.
Eine letzte Rückschau noch, weil das ist auch mal so schwierig zu beurteilen, finde ich. Es wird immer so schnell gesagt, wer die Schuldigen sind. Kann man das so benennen? Also Anton Hofreiter, gut, der war sauer, der fing an, Heiko Maas, also er war nicht gut, auf Heiko Maas zu sprechen, den Außenminister diesbezüglich. Kann man überhaupt die Schuldige benennen oder ist das auch ein generelles Problem, dass Geheimdienste, so schön sie sind, am Ende eben, wenn es drauf ankommt, man braucht ja nur die Weltgeschichte anzuschauen, die wichtigen Sachen, siehe 9/11, siehe 9. November, dann doch nicht vorausschauen können?
Naja, man muss ja zur Wahrheit dazu sagen, dass SPD und Grüne 2001 den Eintritt in den Bündnisfall zugestimmt haben. Also SPD und Grüne haben unsere Daten dahin geschickt. Natürlich kann man das im Zweifel personell benennen, weil alle Dienste in irgendeiner Form natürlich auch kontrolliert werden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es auch gerade in Afghanistan sehr um geopolitische Interessen geht. Da geht es auch um wirtschaftliche Interessen. Das sieht man zum Beispiel auch darin, dass China und Russland nach wie vor jetzt auch in Afghanistan sind, beziehungsweise auch wirklich Wirtschaftsbeziehungen in Afghanistan haben. Da geht es um mehr. Und da ging es immer um mehr als den Kampf gegen den Terror, der 2001 aufgerufen worden ist. Und deswegen müssen alle Beteiligten, die bis hierher auch den Mandaten zugestimmt haben, sich wohl sagen lassen müssen, dass sie das nicht ausreichend im Griff hatten und offenbar die Konsequenzen nicht gesehen haben.
Also das, was Sie sagen, das kann man auch immer wieder in Büchern nachlesen. Ich frage mich immer so, das ist eigentlich, wer sich dafür interessiert, transparent. Das ist nicht nur immer um, wir wollen den Frieden dahin bringen und Nation Building, sondern um andere Dinge, Bodenschätze und so weiter. Ich frage mich, warum das immer nicht in der Mehrheit der Öffentlichkeit so ankommt. Ne? Also wahrscheinlich geht es auch um Menschenrechte, aber wahrscheinlich, weil es keine komplette Lüge ist oder so. Das kann man ja den...
Natürlich geht es auch um Menschenrechte und natürlich geht es auch darum, gerade in Afghanistan ist ja tatsächlich auch in den 20 Jahren etwas passiert. Es gibt das Wachsen einer sogenannten progressiven Gesellschaft. Es gibt viele Menschen, die sich für Demokratie eingesetzt haben. Frauenrechte wurden anders gelebt. Das ist ja all das, was jetzt auch in sich implodiert. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass natürlich vor Ort diese Strukturen auch unterstützt worden sind. Aber gleichzeitig haben wir, was die ganzen Hilfsgelder angeht, also auch eine große Korruption erleben müssen, dass Gelder gar nicht da angekommen sind, wo sie sollten und. Das spielt halt alles zusammen und das spricht dafür, dass es gar kein echtes Interesse dafür gab, tatsächlich Afghanistan friedlich, demokratisch und vor allem selbstständig leben lassen. Darum ging es nicht. Und das sieht man jetzt, nachdem der Einsatz beendet ist, besonders deutlich. Und warum es keine Rolle spielt, das ist, glaube ich, immer sehr komplex. Das ist ja häufig so in der Politik, aber bei Bundeswehreinsätzen, Kriegseinsätzen immer noch ein bisschen mehr.
Weil so oft wird aber rückwirkend dann so gesagt, wie es gewesen ist, was für Interessen waren. Also wenn es sozusagen dann historisiert ist. Ne? Also man kann heute eine wunderbare Doku über Vietnamkrieg anschauen, wo alle Facetten abgedeckt sind, wo sogar, wenn sie heute noch leben, Beteiligte damals auch einräumen, dass es da um Strategien geht. Aber wenn sozusagen was Aktuelles ansteht, das sagt keiner. Und es gibt eine Ausnahme, ich weiß noch, dass ich glaube, das war... Paul Wolfowitz, der Bezug auf den Einmarsch in den Irakkrieg gesagt hat, sinngemäß, naja, also da hat man ja sozusagen den Grund gefaked, das ist nachweislich. Das hat er auch eingeräumt, hat gesagt, naja, wir brauchten einen Kriegsgrund und deswegen haben wir eben behauptet, dass Hussein da versucht, Uran zu besorgen in Nigeria. Und das hat er eingeräumt, das stand auch in der Zeitung, Das hat keine Konsequenzen gehabt. Naja. Das war so ein Beispiel, wo ich dachte, das ist doch irgendwie auch frustrierend.
Na, manchmal hat das ja auch den Eindruck, dass man den Geheimdiensten einfach sowas zutraut und wenn die das machen, naja, ist halt so. Aber so geht's halt auch nicht, ne? Das ist der Punkt.
Die Frage ist immer, Sie sind so, Vorsicht vor Vergleichen immer, aber angenommen, jetzt wirklich nur Rot-Rot-Grün kommt zustande, da sind Sie so ein bisschen in der Position, wie die Grünen damals 1998 das erste Mal sozusagen in Bundesverantwortung, so wäre es dann ja. Und die Grünen hatten damals das Pech, kann man sagen, dass da gerade der Kosovo-Krieg anstand und sie gleich da mit drüber abstimmen mussten und aus der Formel nie wieder Krieg wurde, nie wieder Auschwitz. Also sie mussten ja für sich irgendwie das klären. Also hier erstmal ganz allgemein die Frage gestellt, sie werden doch auch Kompromisse eingehen müssen. Kompromisse, die schmerzhaft sind, wenn sie in der Regierung wären. Das ist viel Konjunktiv, ich gebe es zu.
Dass wir vor der Wahl im Konjunktiv sprechen, ist ja klar. Dass wir andere Wünsche haben und woanders hinarbeiten auch. Fakt ist ja, dass die Parteien, die am Tisch sitzen und verhandeln, alle Kompromisse machen müssen. Das trifft ja nicht nur uns. Das ist völlig klar. Und Wahlprogramme sind ja so aufgebaut, dass sie in der Regel ja auch eine Idee davon darstellen, wie sich die jeweiligen Parteien, Gesellschaften vorstellen. Das ist der grundsätzliche Rahmen und da sind wir natürlich mit SPD und Grünen viel, viel näher als mit allen anderen und die beiden auch mit uns. Das ist dann in den unterschiedlichsten Themenfeldern, das trifft ja die soziale Sicherung, das trifft Bildung, das trifft Gesundheit, das trifft natürlich auch Außen- und Sicherheitspolitik, natürlich in der Schrittlänge Kompromisse geben kann und muss, das ist klar. Aber gerade in der Außenpolitik würde ich immer sagen, weg mit dem 2%-Ziel, was die NATO aufgelegt hat vom Bruttoinlandsprodukt, für Verteidigungsausgaben. Das würde bedeuten, wir sind ziemlich zügig bei 80 Milliarden und das fehlt uns definitiv im sozialen Bereich. Also ja auch nicht ganz unwichtig für den sozialen Zusammenhalt und dafür, dass hier keiner mehr arm sein muss. Also insofern, das ist ein großes Komplex, aber man kann auch in der Außen- und Sicherheitspolitik schnell tatsächlich Punkte setzen, Atomwaffenverbotsvertrag zustimmen, unterzeichnen, als Deutschland haben wir immer noch nicht gemacht, Rüstungsexportverbot in Krisenländer oder generell, das geht alles ziemlich zügig und man würde die Welt schon ein bisschen besser machen.
Weil Sie gerade das Rüstungsexportverbot sagen, also Deutschland müsste der viertgrößte Waffenexporteur der Welt sein. Ich meine, es sind auch so Wahrheiten, die keiner hören will, dass wir Exportweltmeister sind, hat genau eben unter anderem damit zu tun. Da ist natürlich dann auch die Frage, wie weit ist das durchsetzbar? Ich war ja noch nicht in der Politik, aber die werden jetzt ja nicht alle Hurra schreiben und sagen, wir schaffen es mal ganz ab, die Waffenexporte. Da gibt es ja auch eine Rüstungsindustrie, die eine sehr starke Lobby hat.
Das ist so. Und es muss sich keiner vormachen, dass es in der Bundespolitik nicht tatsächlich um wirkliche Macht geht. Wenn man sagt, keine Rüstungsexporte mehr, dann bedeutet das natürlich, dass man sich mit der Rüstungslobby anlegt. Es klingt immer so banal, wenn wir sagen, wir müssen uns mit den Herrschenden oder mit den Vermögenden anlegen. Aber faktisch ist das so. Das wird kein großer Spaß vom öffentlichen Druck, den diese Lobby natürlich machen wird. Das ist aber notwendig, um tatsächlich auch politisch voranzukommen. Am Ende ist jede Politik politischer Willen. Auf den kommt es an. Und was wir uns alle ja da tatsächlich auch mal vor Augen führen müssen, ist ja, dass die Rüstungsindustrie uns natürlich auch Steuereinnahmen bringt. Und wir davon.
Also unser Wohlstand sozusagen.
Genau.
Genau.
Also natürlich nicht der ganze, das ist klar.
Ja, aber das ist doch ein Dilemma. Das ist doch ein Dilemma.
Genau. Und da können wir uns alle entscheiden, was wir wollen.
Ja, kann sich jeder die eigene Nase fassen. Das ist schwierig.
Das gilt auch im Kleinen mit ganz anderen Sachen. Was kaufe ich, was esse ich, was habe ich an? Wie viel Müll verschwende ich? Das ist alles klar. Aber in der großen Frage, wie wir tatsächlich auch eine Sicherheit auf diesem Erdball schaffen wollen, haben wir auch selber eine Stimme.
Das Gespräch ist ein bisschen anders verlaufen, als ich vorhatte, aber das ist auch in Ordnung, weil das muss man auch sagen, Sie haben Nachfolgetermine und jetzt werden einige sagen, was aber nur über Außenpolitik geredet, aber ich fand es wichtig, da mal dran zu bleiben. Man kann auch umgedreht sagen, das Wahlprogramm ist nachzulesen, was Sie vorhaben bezüglich Rente, bezüglich Mindestlohn 13 Euro und so weiter. Da drauf schauen, es gibt auch eine Kurzfassung vom Wahlprogramm, für die, die sagen, das erschlägt mich ja. Ich möchte mit Ihnen trotzdem gegen Ende des Gesprächs nochmal über eine Sache reden, weil ich hatte so das Plakat gelesen, Mut machen, Haltung zeigen. Und wenn Sie, glaube ich, bundesweit bekannt geworden sind, also das kann man Ihnen wirklich nicht vorwerfen. Sie, glaube ich, die Politikerin, die Haltung gezeigt hat, Stichwort der Blumenfall von Erfurt, so wurde er betitelt am 5. Februar 2020, als Thomas Kemmerich kurzzeitig Ministerpräsident geworden ist mit den Stimmen der AfD. Meine Frage ist, haben Sie seitdem je mit Herrn Kemmerich ernsthaft mal wieder über die Situation gesprochen?
Nein. Also tatsächlich nicht. Also Herr Kemmerich und ich haben quasi keinen Kontakt zueinander. Im Parlament sagen wir uns guten Tag, ja, das schon. Aber ansonsten habe ich mit Herrn Kemmerich nicht zu besprechen.
Ärgert sich eigentlich manchmal auch, also die FDP bundesweit, man muss natürlich sagen, Christian Lindner hat ja damals zur Erinnerung dann auch Herrn Kemmerich bewegt, zurückzutreten und so weiter. Aber wenn man so schaut, jetzt wenn jetzt in Thüringen Neuwahlen gewesen wären, dann wäre die FDP, hat er eigentlich ganz gut dagestanden. Also ich persönlich ärgere mich immer ein bisschen, wie schnell die Menschen vergessen. Also der FDP hat es jedenfalls nicht geschadet. Ärgert sich sowas, dass das Kurzzeitgedächtnis mal verallgemeinert gesagt, der Wähler und Wählerin mitunter da ein kurzes Gedächtnis eben hat.
Was heißt ärgern? Ich meine,
ärgern ist vielleicht das falsche Wort.
Ich weiß ja, was Sie meinen. Das eine ist ja das Verdrängen, dass man das auch zum Teil tun muss, damit man nicht die Welt nur als schlecht erlebt. Das ist ja klar. Und dass es eine menschliche Eigenschaft ist, auch. Aber es war ja ein tiefer Einschnitt in die demokratische Gesellschaft bundesweit. Und das haben durchaus, glaube ich, sich viele gemerkt, einige vergessen, das ist auch so. Und wir wissen ja beide gar nicht, ob die FDP das tatsächlich auch in Thüringen geschafft hätte. Der Bundestrend für die FDP ist gerade besser als in den letzten Jahren, das stimmt. Das deutet darauf hin, dass sie es möglicherweise auch geschafft hätten. Für Thüringen ist es aus meiner Sicht gar nicht klar gewesen.
Wirklich jetzt schon fast vorletzte Frage, weil ja letzte Frage schon, wir haben damals viel drüber gesprochen in diesem Blumenfall. Ich fand ihn spontan gut. Ich habe gesagt, wenn es eine Geste gibt, die so spontan auch, ich glaube, das muss ja auch spontan gewesen sein, sowas
ja,
kann man
nicht planen. Ja, das war ein Potpourri aus Gefühlen. Also
ja, habe ich in der Mehrheit meines Freundeskreises ganz viel Zustimmung bekommen. Es gab auch welche, ja, ich weiß nicht, wer es war, der fing so an, ja, aber es ist trotzdem immer noch der Ministerpräsident, der vor einem steht und so. Wie war denn das in Ihrem Umfeld, die Reaktion darauf?
Na, zunächst, ich finde, wenn jemand das demokratische Protokoll bricht, zum Beispiel indem man sich von Faschisten zum Ministerpräsidenten wählen lässt, und die AfD in Thüringen ist ja nichts anderes als eine faschistische Partei, dann kann man nicht das Protokoll einhalten. Und das lehrt uns die Geschichte, dass wir das möglicherweise schon mal falsch gemacht haben. Und die Reaktionen darauf waren sehr polarisiert. Es gab nichts dazwischen. Also die eine Seite, die wie Sie Zustimmung, die andere Seite bis hin zu Morddrohung, und das geht so alles überhaupt nicht. Das ist bis heute so, dass es sich auch polarisiert. Also da gab es auch eine sehr gespaltene Auffassung zu, wie man mit dem Vorgang umgeht.
Wirklich Schlussfrage dazu, die soll jetzt gar nicht so rückwärtsgewandt sein, vielleicht ein bisschen in die Zukunft gerichtet, weil dieses Beispiel ja gezeigt hat, wie schnell es gehen kann. Ne? Ja. Also wie schnell nehmen wir da irgendwas Positives mit, dass immerhin dann man gemerkt hat, dass dann selbst die Kanzlerin aus Südafrika interveniert hat, man sagen kann, im Zweifel stehen die Demokraten, oder ist es jetzt eher so, naja, im Zweifel gab es auch, darf man nicht vergessen, es gibt Gespräch mit Wolfgang Kubicki irgendwo aufgenommen, mit einer Grünen, der dann sagt, naja, gewählt ist gewählt. Also seitdem finde ich, egal was Herr Kubicki austeilt im Bundestag gegen AfD, ihn da auch nicht mehr ganz glaubwürdig. Also was nehmen wir für Lehren mit, um nochmal die Frage zu stellen? Eher positiv oder eher negativ?
Ich würde sagen, beides. Es kann ziemlich schnell gehen, und wir sind in einigen Parteien, jetzt nehme ich mal die CDU auch in Thüringen, da meine ich nicht die ganze CDU und auch nicht die ganze CDU-Fraktion, aber die CDU ist, was den rechten Rand angeht, nicht geschlossen. Da steht die Brandmauer nicht. Das kann man auch in Sachsen-Anhalt sich anschauen. Das kann man sich auch in Sachsen anschauen. Wenn man jetzt mal den Osten betrachtet, dass es gut ist, wenn wir da genau hinschauen. Das Positive, auch nach dem 5.2., es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man eine solche Entscheidung korrigieren kann. Dass es uns gelungen ist, hat damit zu tun, dass es eine große Empörung auch bei den Medien gab, die das unterstützt haben, also nicht nur bei uns Politikerinnen.
Und bei der Bevölkerung, bei vielen jungen Menschen.
Genau, da wollte ich jetzt hinkommen. Es gab spontane Demos bundesweit, die am Ende ja auch dazu geführt haben, dass der Druck auf der Straße für Kemmerich wahrnehmbar war. Damit konnte er ja auch überhaupt nicht umgehen. Und was ich da wirklich auch gelernt habe, was ich auch mit mir trage seitdem, dass es in der Demokratie auch in Deutschland einen gemeinsamen Nenner gibt. Und das heißt, man macht nichts gemeinsam mit Nazis. Man lässt sie nicht an die Macht. Und das hat auch dieser 5. Februar gezeigt und dann die Wahl von Bodo Ramelow am 4. März, dass es diesen Konsens gibt. Und das wiederum beruhigt mich ein Stück weit.
Susanne Hennig-Welzow, ich danke für dieses Gespräch, auch wenn es ein bisschen anders verlaufen ist als gedacht. Wir erinnern mal daran, direkt Kandidatin für den Wahlkreis 193, aber Sie sind auch ganz gut über die Landesliste abgesichert, Platz 1.
Ja.
Also insofern können wir davon ausgehen, dass wir Sie im neuen Bundestag sehr wahrscheinlich begrüßen können, aber wir haben hier nochmal klar gemacht, ja, was zumindest einige Ihrer Positionen sind. Ansonsten schaut selber ins Wahlprogramm. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.